Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute hat man ja schnell das Gefühl, sie sind überall. McKinsey, Roland Berger, Boston Consulting, die Unternehmensberaterinnen. In jedem Unternehmen, in jedem Ministerium, wenn es klemmt, in der Arbeitsagentur oder im Amt für Migration, im Verteidigungsministerium, die Beraterinnen lösen das. Das ist das Versprechen. Wann aber fing das an, dass diese Expertise von außen so hoch geschätzt wurde, mehr sogar vielleicht als die Expertise von innen? Andreas Beckmann mit einer Geschichte der Unternehmensberatung.
Management ist keine Hexerei. Unsere Unternehmensberater haben das Spezialwissen und den betriebswirtschaftlichen Hintergrund für die Lösung ihrer Probleme.
Mit solch einer biederen Anzeige musste eine mittelständische Unternehmensberatung Anfang der 80er Jahre noch auf Kundenfang gehen. Dass Firmen in Krisensituationen nach externer Expertise suchen, war da längst noch nicht selbstverständlich. Unternehmensberatung galt in Deutschland lange als typisch amerikanische Dienstleistung. Tatsächlich wurde sie auch in den USA erfunden und dort seit der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren vor allem von einigen großen Kanzleien angeboten, erzählt der Wirtschaftshistoriker Rüdiger Graf vom Zentrum für zeithistorische Forschung in Potsdam.
Nach dem Zweiten Weltkrieg expandieren diese US-amerikanischen Firmen im Wirtschaftswunder in den europäischen Raum und beherrschen aber auch zunächst hier den Beratermarkt. Und erst in den 60er Jahren kommt es dann stärker auch zur Gründung europäischer Beraterfirmen.
Neben den Filialen von McKinsey oder Boston Consulting eröffnen jetzt etwa Roland Berger oder Kienbaum. Aber noch verlassen sich deutsche Firmenlenker lieber auf das nicht kommerzielle Rationalisierungskuratorium der deutschen Wirtschaft. Das hatten Staat und Industrie gemeinsam gegründet mit dem Ziel, moderne technische Verfahren zur Produktivitätssteigerung möglichst schnell flächendeckend in deutschen Betrieben zu verbreiten. Es hilft der westdeutschen Wirtschaft, nach dem Krieg rasch konkurrenzfähig zu werden. Im Zuge des Wiederaufbaubooms wachsen viele Unternehmen kontinuierlich, indem sie sich immer neue Betätigungsfelder erschließen. Doch als die Konjunktur Mitte der 60er Jahre einbricht, sehen sich die Manager großer Mischkonzerne vor Strukturprobleme gestellt. Die schildert der Berliner Historiker Sebastian Schöttler am Beispiel eines Unternehmens der Metallindustrie, das sowohl Schreibmaschinen wie Autoteile oder Rüstungsgüter herstellte und nun McKinsey konsultierte.
Weil eine interne Analyse eben hervorgebracht hatte, dass dieses Unternehmen eigentlich nicht effizient geführt werden kann. Es war zu groß, es war zu unbeweglich, die Führungsstrukturen waren nicht klar und man sah hier als Mittel der Wahl eine Restrukturierung, eine Divisionalisierung.
Also eine Aufteilung in diverse Abteilungen, die eigenverantwortlich einzelne Geschäftsfelder beackern und der Konzernleitung regelmäßig Produktivitätsfortschritte präsentieren sollen. Mit einem derartig modernisierten Management und begünstigt durch ein neues Konjunkturhoch erlebt die westdeutsche Wirtschaft nochmal einen Boom. Bis sich viele exportorientierte Firmen auf dem Weltmarkt einer neuen Herausforderung gegenübersehen, schränkt Rüdiger Graf ein.
Der Herausforderung durch Japan als neue Wirtschaftsmacht, die auch europäische westliche Managementstrukturen irgendwie in Frage stellte, wo gerade auch größere Unternehmen plötzlich reagieren mussten und Wettbewerbsfähigkeit erhöhen mussten. Und das hat sozusagen die Nachfrage nach Unternehmensberatung nochmal enorm gesteigert.
Eine neue Managementphilosophie setzt sich durch. Es reicht nicht mehr, Konzerne übersichtlicher zu gliedern und Unternehmensstrategien langfristig weiterzuentwickeln. Geschäftsbereiche, die nicht schnell wettbewerbsfähig werden können, sollen verkauft oder geschlossen werden. So gehen etwa in der deutschen Unterhaltungselektronik hunderttausende Jobs verloren. Unternehmensberatungen werden zum Feindbild für Gewerkschafter, allerdings nicht für alle.
Zwar hat sich beispielsweise McKinsey in den 70er Jahren den Ruf eines Arbeitsplatzvernichters erworben. Andererseits, es gibt außerdem auch Fälle, wo gewerkschaftseigene Unternehmen auf McKinsey zurückgegriffen haben. Also beispielsweise die Neue Heimat oder die Coop Einzelhandelsgruppe hat trotz der Kritik, die beispielsweise der DGB immer wieder an McKinsey vorgebracht hat, dennoch auf die Dienste von McKinsey zurückgegriffen.
Wenn sogar Gewerkschafter ihre Expertise nachfragen, fällt es Unternehmensberatern leicht, sich als ökonomische Elite zu inszenieren. Wie selbstverständlich werden sie nach 1989 von der Regierung Kohl und der Treuhandanstalt hinzugezogen, als es darum geht, die ostdeutsche Wirtschaft umzugestalten, sagt Rüdiger Graf.
Entscheidend ist, dass die Transformation in Ostdeutschland zu einem Zeitpunkt kam, als eine bestimmte Form von Marktmodellen allgemeiner Konsens war unter Ökonomen.
Die Maxime heißt: nicht lange sanieren, schnell privatisieren. Wie groß der Einfluss der Berater dabei war, wird gerade erst untersucht. Fest steht, bis zur Jahrtausendwende machen sie blendende Geschäfte in Ostdeutschland. Dann aber erleben sie etwas völlig Überraschendes. Ihre Umsätze gehen erstmals zurück. Doch schnell finden sie ein neues Geschäftsfeld, berichtet Alina Marktanner vom Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung in Köln.
Die rot-grünen Regierungen oder vor allem Gerhard Schröder selbst hat sehr stark kokettiert, auch mit den engen Kontakten zu Beratungsfirmen, und hat das auch sehr mit hohem Sendungsbewusstsein gestaltet.
Schröder hat die Bundestagswahl 1998 mit dem Versprechen gewonnen, den Reformstau der Regierung Kohl aufzulösen. Das heißt für ihn vor allem, den öffentlichen Dienst zu verschlanken. Als erstes nimmt sich seine Regierung die Bundesanstalt für Arbeit vor. 2002, 2003 gehen dort Dutzende von hochdotierten Unternehmensberatern ein und aus. Später erleben andere Behörden Ähnliches.
Kommerzielle Firmen haben eine sehr große Manpower, also haben sehr viele Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, die in sehr kurzer Zeit große Projekte durchführen können. Ganze Ministerien durchleuchten können, hunderte von Seiten an Gutachten zu schreiben, in wenigen Monaten nur.
Noch wichtiger als das betriebswirtschaftliche Detailwissen mancher Berater ist häufig die Legitimation, die sie liefern, meint Alina Marktanner.
Externe Gutachten von Beratungsfirmen können also dabei helfen, politische Entscheidungen beispielsweise gegen Widerstand von ArbeitnehmerInnen oder Interessengruppen zu immunisieren. Das ist häufig viel eher eine Zielsetzung von Unternehmensberatung im öffentlichen Raum.
Vom Bund bis in die Kommunen werden die Haushalte zusammengestrichen. Gestützt auf Gutachten aus Unternehmensberatungen setzt die Politik darauf, dass Krankenhäuser, regionale Energieversorger oder die Deutsche Bahn auch mit weniger Geld gute Leistungen anbieten können, wenn sie privatwirtschaftlich gemanagt werden. Wo früher der Staat Daseinsvorsorge betrieben hat, sollen jetzt Firmen Geld verdienen. In den letzten Jahren hat dieses Konzept zur Ökonomisierung fast aller Lebensbereiche deutlich an Popularität verloren. Unternehmensberater vertreten es aber weiterhin. Und ihren Geschäften schadet das nicht.
Ich glaube, es gibt einen öffentlich sehr kritischen Diskurs. Ich denke aber, dass die Ausgaben dafür stabil bleiben oder eher in die Höhe gehen.
Beratungsfirmen blicken weiterhin auf eine goldene Zukunft.